Das ist etwas Tolles. Das klang bei dir auch mit drin, Lika. Und ist das tatsächlich so? Die Ortsgemeinde ist sie, die Hoffnung der Welt. Vielen Dank für den freundlichen Empfang hier. Und in der Tat, ich bin zum ersten Mal hier. Ich war schon mal in den Räumen, aber ich habe es noch nicht in den Gottesdienst geschafft. Und die Familie habe ich mitgebracht, die Kinder sind gerade in die Kinderbetreuung freiwillig mitgegangen, fantastisch. Die beiden Kleinen darf ich nicht sagen, die beiden Jüngeren haben wir mitgenommen. Das ist der Levin, der ist 7 und Kimlana, sie ist 4. Wir haben noch 2 größere Kinder, die Selina, die ist 11 und Charlene ist 10. Die sind zu Hause geblieben, bei Freunden untergebracht und jawohl. Und so, dass wir hier den Dienst durchführen können. Und ich möchte mit euch über diesen Gedanken nachdenken. Nein, lasst mich zuerst Grüße überbringen von unserer Gemeinde. Vielleicht machen wir das vollständig. Ganz liebe Grüße von der Gemeinde. Und in der Tat, wir sind hier sehr verbunden, erfahren immer wieder von euch. Waldemar war mein Pastor, unter dem ich aufgewachsen bin, das Dienen gelernt habe in der Gemeinde. Und ich merke, der Name Waldemar ist einfach geblieben. Und dieses Waldemar Harder, das klingt so flüssig. Und ich habe den Eindruck, dass es dann immer noch nachklingt. Also es ist so, wenn Waldemar da ist, dann kommt Harder schnell hinterher. Sodass ich dann auf der Straße manchmal mit Herr Harder begrüßt werde von Menschen, die nicht unbedingt in die Gemeinde kommen. Wir haben letzten Mittwoch Gebetsanliegen gesammelt. Ich habe ein Gebetsanliegen erwähnt. Und vorne an der Wand erschien, Waldemar Harder bittet um folgendes Gebet. Also es ist, Waldemar Harder ist präsent da bei uns immer noch. Und wir sind sehr dankbar für euren Dienst, den ihr bei uns in der Gemeinde getan habt, als Familie. Und jetzt natürlich auch stolz, ein Teil der weltweiten Gemeinde zu sein. Wir haben vor einigen Jahren mal geschaut, wie viele Mitglieder unsere Gemeinde verlassen haben, um irgendwo ein Teil der weltweiten Gemeinde zu sein. Und es sind, weiß ich nicht, weit über 100, 150 waren das oder wie auch immer, die dann irgendwo Gemeindegründungsarbeit machen, Gemeinden unterstützen. Und das ist eine tolle Sache. Ich habe irgendwie ein Gefühl, ich habe mir zu viel vorgenommen für heute Morgen und ich werde mal schauen. Vielleicht muss ich an einer oder anderen Stelle doch sagen, hier kürzen wir ein wenig. Und wenn es euch dann irgendwann mal zu viel wird und ihr zu müde werdet, wie auch immer, steht einfach auf oder gebt mir ein Zeichen und dann machen wir Schluss. Irgendwie so. Das ist ein Thema, das mich fasziniert. Gemeinde, die Ortsgemeinde vor Ort. Das ist da, wo ich aufgewachsen bin. Das ist da, wo ich zu Hause bin. Was ist aber die Ortsgemeinde? Was macht die Ortsgemeinde aus? Und da habe ich mich gefragt, was sind denn so die Details? Ist das die Anzahl der Menschen, die zusammenkommen? Oder ist es ein Gebäude? Muss eine Gemeinde ein Gebäude haben? Oder sind das regelmäßige Veranstaltungen, die dann eine Versammlung zu einer Gemeinde machen? Ist das vielleicht eine Struktur? Oder ist es ein Auftrag, der dann irgendwann mal da ist? Ich habe mal etwas rausgeschrieben von einem Menschen. Ich habe mir leider nicht aufgeschrieben, wer das gesagt hat. Eine Definition von Gemeinde könnte folgendermaßen klingen: Gemeinde ist eine Ansammlung von gläubigen Menschen, die sich im Namen Jesu versammeln, um geistliche Gemeinschaft miteinander zu haben. Klingt gut, ein wenig kompliziert. Ist immer so, wenn Menschen irgendwas versuchen zusammenzufassen. Was ich viel schöner finde, ist, wie Jesus das zusammengefasst hat oder formuliert. Eine Aussage, wo das Wort Gemeinde nicht drin vorkommt, aber könnte das so die Definition von einer Gemeinde sein, dass Jesus sagt, wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte? Und ich möchte das an dieser Stelle auch dabei belassen. Es ist nicht das Thema heute Morgen, dass wir darüber nachdenken, was ist Gemeinde, sondern wir wollen über die Ortsgemeinde als die Hoffnung für die Welt reden. Und ich habe mir die Frage gestellt, welches Bild geben wir nach außen ab? Was denken die Menschen draußen über uns als Gemeinde? Was reden die miteinander? was die Gemeinde ist. Ich bin vor 27 Jahren in die Gemeinde eingetreten, damals durch die Taufe, ein Teil der Gemeinde. Und mein Bild damals war folgendermaßen, die Gemeinde war etwas sehr Geheimnisvolles. Also Eltern haben kaum etwas darüber berichtet und merkte, das ist etwas so Internes, da darf ich nichts drüber wissen. Ordnung war wichtig in der Gemeinde. Sind bestimmte Arten von Ordnungen, Regeln spielten eine Rolle. Menschen, ich hatte den Eindruck, es waren Menschen, die keine Fehler machen. Die durften dann in die Gemeinde hinein. Es war streng, es gab viele Regeln und es war ein Ort, wo fehlerhafte Menschen nicht erwünscht sind. Ich hatte ganz dringend den Eindruck, ich muss mich ändern, meine Fehler ablegen, um irgendwie da zugehören zu können. Es war für mich ein Museum für Heilige. Also es ist, wenn man Heilige, besonders gute Menschen besichtigen wollte, dann müsste man so in die Gemeinde hinein. Schauen. Das war mein Bild. Und welche Menschen zieht so eine Gemeinde an? Welche Menschen kommen dann zu so einer Gemeinde? Also das heißt, das Ergebnis so einer Gemeinde ist, Menschen, die wissen, dass sie schlecht sind, kommen nicht zu uns in die Gemeinde. Oder Menschen versuchen erst gut zu werden, bevor sie zur Gemeinde kommen. Oder Menschen fühlen sich unwürdig. Und bleiben fern und Menschen sehen, dass wir uns womöglich in der Gemeinde zu fein sind, um uns die Hände dreckig zu machen oder auch die Klamotten, um zu ihnen rauszugehen. Das spüren die Menschen. Wer ist bei uns willkommen? Wie reagieren wir als Gemeinde auf unvollkommene Menschen? Letztens machte mich eine Mitarbeiterin in der Gemeinde darauf aufmerksam, dass in einem Kinderraum eine Tafel, wir haben an der Seite so Tafeln angebracht, Schmierereien drauf waren, perverse Sachen, Bilder und Texte. Keine Ahnung, wer das da hingeschrieben hat und der erste Eindruck war, wer war das? Also so der erste Gedanke, Mensch, wenn ich den erwische und ich habe schon überlegt, da vielleicht eine Ansage in der Gemeinde oder die Eltern zu informieren oder wie auch immer. Und ich merke, wow, es ist, das brodelt bei mir. Diese Menschen will ich nicht in der Gemeinde haben. Das ist meine Emotion. Oder wie reagiert ihr darauf? Wenn ihr auf die Toilette kommt und die Klobrille ist richtig mutwillig zerstört worden, gab es bei uns im Gemeindehaus. Oder dass Menschen in die Gemeinde kommen und sich nicht entsprechend benehmen können oder auch nicht entsprechend gekleidet sind. Wie gehen die mit solchen Menschen um, die der Norm nicht entsprechen? Ein ganz großes Vorbild war für mich eine Mitarbeiterin, die vor einigen Jahren sagte, es war bei einer Jugendveranstaltung, wo wir Menschen eingeladen haben und sie war auf Toilette und kam raus und sie sagte, es hat dort nach Zigarettenrauch gerochen. Offensichtlich hat in der Damentoilette in der Kirche jemand geraucht. Und die sagt, ich war da und ich habe Gott gedankt. Die sagt, wow, es sind genau die richtigen Leute, sind bei uns in der Gemeinde. Das ist für mich so ein großes Vorbild. Eine Frau, die sagt, hey, wir wollen doch nicht gute Menschen in die Gemeinde hineinbekommen, sondern Menschen, die unvollkommen sind, damit Gott an ihnen arbeiten kann. Und das ist die nächste Frage, die ich mir gestellt habe. Welche Menschen hat denn Jesus angezogen? Welche fühlten sich bei ihm willkommen? Und ich habe mir einige Bibelstellen angeschaut, die ich alle vorne abbilden werde, sodass ihr da mitlesen könnt und es nicht unbedingt aufschlagen müsst. Gerne aber nachkontrollieren, ob das alles so sich verhält, wie ich das hier lehre, dass es dann auch so passt. Und zwar mit der ersten Bibelstelle. Wo hielt sich Jesus gerne auf? Da lese ich in Matthäus Kapitel 9, Vers 10, und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Und ich habe den Eindruck, nicht nur aus diesem Text, sondern aus einigen anderen, dass Jesus sich in dieser Gesellschaft wohlfühlte. Seine Jünger nicht immer. Das beweisen einige Aussagen darüber. Aber Jesus fühlte sich hier so unter den Zöllnern und Sündern wohl. Ich möchte eine andere Bibelstelle vorlesen aus Lukas Kapitel 14. Hier geht es um die Geschichte, dass Jesus ein Beispiel erzählt von einer Hochzeit und dort sollten Gäste geladen werden, ausgewählte Gäste, die alle abgesagt haben. Der eine hatte da Tiere gekauft und der andere hatte geheiratet und so weiter. Und dann sagt der Herr, der Veranstalter, zu seinem Diener, dann geh auf die Landstraßen und an die Zäune draußen vor der Stadt, also wo die Landstreicher sich treffen, und drängte die Leute reinzukommen, damit mein Haus voll wird. Hier geht es wieder um Menschen, die unvollkommen sind. Das waren nicht die Elite der Gesellschaft, sondern Menschen, die unvollkommen sind. Landstreicher, wie das hier in dieser Übersetzung heißt. Eine weitere Bibelstelle, und zwar aus Lukas Kapitel 7. Hier geht es darum, dass Jesus das Leben in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit lebte und die Menschen sahen ihn und hatten ein Bild von ihm und eine folgende Aussage über ihn machten. Der Menschensohn ist gekommen, isst und trinkt. So sagt ihr, siehe, dieser Mensch ist ein Fresser und Weinsäufer. So dachten die Menschen über Jesus und sagten auch, er war ein Fresser und Weinsäufer und ein Freund der Zöllner und Sünder. Das war Jesus, so wie er in der Gesellschaft wahrgenommen wurde. An einer anderen Stelle, es ist in Markus Kapitel 2, erklärt Jesus, warum er überhaupt gekommen ist auf diese Welt. Und auch das möchte ich vorlesen. Als das Jesus hörte, also dass die Selbstgerechten über seinen Umgang murrten, sprach er zu ihnen, die Starken bedürfen keines Arztes, sondern die Kranken. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Also Jesus sagt, die Gesunden brauchen mich nicht. Ich bin gerne bei den Kranken, bei den Kaputten, bei den Verirrten, bei denjenigen, die keine Moralvorstellung haben, die nicht Bescheid wissen und es aber wissen, dass sie nicht Bescheid wissen. Aber nicht bei den Gerechten, nicht bei den Selbstgerechten, die sich als solches gesehen haben. Könnte das vielleicht so eine Struktur, eine Form der Gemeinde sein, die Jesus hier auf der Erde gründen würde? Zusammenfassend müsste man wahrscheinlich sagen, Jesus ist ein Freund der Sünder. So wurde er bezeichnet. Ich möchte euch eine Begebenheit erzählen. Vor anderthalb Jahren schickte uns Gott in die Gemeinde einen ganz besonderen Menschen. Sein Name ist Frank. Er ist so zwischen 45 und 50 Jahre alt und kreuzte in der Gemeinde auf. Er ist ein Mann, der sich aber nicht als solches sieht, möchte lieber eine Frau sein. Kleidet sich entsprechend, wobei die Frauen sagen, wir würden uns nie so kleiden, aber ist es so nach seinen Vorstellungen. Er lebt in einem obdachlosen Heim, ist dann entsprechend nicht sehr schön gekleidet, riecht auch. Und entsprechend ist seine sexuelle Orientierung nicht klar definiert. Ist er jetzt als Mann homosexuell oder wie auch immer. Auf jeden Fall ein Mann, der sehr auffällig ist, sehr vorlaut, sehr fordernd und unangenehm. Und diesen Mann schickt Gott bei uns in die Gemeinde. Der platzt da irgendwann mal rein und hier bin ich. Und mit den Leuten am Reden und holte sich dann Kaffee danach und war auf jeden Fall da. Wir erfuhren dann auch irgendwann mal, dass er psychisch krank ist. Und die Frage ist einfach, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Das war kurz vor Weihnachten. Wir haben auf dem Weihnachtsmarkt einen Stand und dort auch auf der Bühne dürfen wir auch jedes Jahr öffentlich ein Programm vortragen. Und unser Chor hat gesungen und dieser Mann, diese Frau, also diese Person, Frank, der sich aber Jackie nennt, also es ist ein ganz Durcheinander, war auch dabei und hörte, wie der Chor sang. Und er ging dann irgendwann mal an die Stange, wo der Lautsprecher befestigt war und fing an, um die Stange da sich zu rekeln und sich auszuziehen. Und es war sehr unangenehm für diejenigen, die gesungen haben, für diejenigen, die zugehört haben. Und ich habe nur gehofft und gebetet, dass er sich nicht zu viele Klamotten auszieht. Zum Glück war es nicht so warm, es war kalt. Das war meine Hoffnung. Trotzdem bin ich hingegangen und habe den da so ein bisschen zur Seite genommen, habe mich dann etwas seitlich hingestellt und nicht in der ersten Reihe, versuchte so ein bisschen zu den Zuschauern und habe den einfach da mitgenommen. Wir kannten uns mittlerweile aus der Gemeinde und ich hatte ihn schon was ausgetan an unserem Stand, sodass man das äußerlich wahrscheinlich auch wahrgenommen hat. Ich bin zum Teil Pastor in der Gemeinde und zum Teil bin ich Erzieher im Kindergarten. Und in der kommenden Woche komme ich in den Kindergarten und dann erzählte mir eine Mitarbeiterin die Geschichte, die da vorgefallen ist, wo sie aber nicht dabei war. Ein Kind hat es gesehen aus dem Kindergarten und sagte, ja, der Chor hat gesungen und da war ein Mann, der hat sich ausgezogen und das war ein Freund von Waldemar. Und das erzählte sie mir. Und ich dachte, ja, so möchte ich bezeichnet werden. Ich möchte ein Freund dieses Mannes sein. Das ist eine gute Bezeichnung. Ich kenne den Bürgermeister. Ich war schon oft in der Zeitung mit dem Bürgermeister an der Seite und so. Da wird man gesehen, da wird man wahrgenommen. Als Pastor hat man diesen Zugang zu diesen wichtigen Menschen. Aber dass mich dann so ein Kind als solches bezeichnet, das ist ein Freund von Waldemar. Ich dachte, boah, zu viel der Ehre, aber es ist angenehm, so bezeichnet zu werden, weil das etwas ist, was ich in Jesus sehe. Und das ist das, was Jesus uns vorlebt. Was ist nun das Geheimnis der Gemeinde? Und ich möchte euch in einen Bibeltext mit reinnehmen aus 1. Johannes Kapitel 1. Ihr könnt das gerne mit aufschlagen und auch parallel mitlesen. Darüber hinaus habe ich aber auch die Bibelstellen hier aufgeschrieben. Das wird eine recht oberflächliche Betrachtung sein und trotzdem möchte ich da einige Dinge rausnehmen. Es sind einige Verse. Und zwar beginnend mit Vers 5. Die Botschaft, die wir von Jesus Christus empfangen haben und die wir an euch weitergeben, lautet: Gott ist Licht, bei ihm gibt es nicht die geringste Spur von Finsternis. Und weiter heißt es, wenn wir behaupten, mit Gott verbunden zu sein, in Wirklichkeit aber in der Finsternis leben, lügen wir und unser Verhalten steht im Widerspruch zur Wahrheit. Also die Folgerung aus diesem Text könnte doch sein, Gemeinde ist sündlos oder fehlerlos. Oder? Der Text geht aber glücklicherweise weiter und ich möchte in Vers 7 weiterlesen. Wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, so sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Und da in diesem Text fallen mir drei Dinge auf. Da ist zum einen im Licht leben und zum anderen dieses Miteinander verbunden sein und drittens die Reinigung von aller Sünde. Und beachtet bitte die Reihenfolge. Dieses im Licht leben bedeutet, die Gemeinschaft mit Gott zu haben. Das zweite ist, die Gemeinschaft mit den Menschen zu haben. Und dann folgt die Reinigung von der Sünde. Es ist zu oft, dass wir das in der umgekehrten Reihenfolge haben wollen. Wir wollen die Menschen erst rein machen und dann bringen wir den in Verbindung mit Gott und vielleicht dann irgendwann noch mal in Verbindung mit der Gemeinde. Aber Reinigung findet in der Gemeinde statt, in der Gemeinschaft. Da, wo wir uns gemeinsam unter das Licht Gottes stellen und Gott die Möglichkeit hat, dort sein Licht hineinzuwerfen, zu strahlen, die Ecken auszuleuchten. Fußboden oder oben die Spinnweben, die dann zu sehen sein werden. Und die Erklärung, die folgt in den folgenden Versen: Wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Dann ein sehr bekannter Vers. Doch Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Wenn wir behaupten, wir hätten nicht gesündigt, machen wir Gott zum Lügner und geben seinem Wort keinen Raum in unserem Leben. Und das ist Leben aus der Vergebung. Das bedeutet Reinigung. Und Reinigung findet in der Gemeinschaft der Gläubigen unter dem Licht Gottes statt. Also es ist, ich habe ein Schild gesehen und das finde ich sehr schön. Und ich glaube, das entspricht der Wahrheit. Gemeinde ist kein Museum für Heilige, wie mein Eindruck war, sondern ein Krankenhaus für Sünder. Und merkt ihr, dass das Gebäude völlig verändert für die Menschen, die dort willkommen sind. Aber auch unsere Herzen für die Menschen, die hier willkommen sind. In seinem Buch Leben mit Vision schreibt Rick Warren, vielleicht werden einige von euch das Buch kennen, er sagt, eigentlich müssten wir am Eingang der Gemeinde folgendes Zitat, folgende Aussage aufschreiben. Fehlerlose Menschen sind hier nicht erwünscht. Dies ist nur ein Ort für Menschen, die zugeben, dass sie Sünder sind, Gottes Gnade und Barmherzigkeit brauchen und sich weiterentwickeln wollen. Das finde ich schön. Fehlerlose Menschen sind hier unerwünscht. Und es geht nicht darum, dass wir Sünde tun müssen, um zur Gemeinde zu gehören. Ich glaube, das will ich überhaupt nicht gesagt haben. Und ich denke, die größte Sünde, die wir als Christen, die wir als Gemeinden, wo wir immer wieder hineintappen, das ist die Selbstgerechtigkeit. Wenn wir vergessen, was wir eigentlich sind, was wir mal waren. Wir sind begnadete Sünder. Ich möchte ein wenig aus meiner Erfahrung erzählen, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, zum Beispiel vor der Taufe und frage einfach, wie das so ist und willst du dich nicht mal taufen lassen, du bist schon seit einigen Jahren Christ, entdecke ich immer wieder die Aussage, ich bin geistlich noch nicht reich genug für die Gemeinde oder ich fühle mich unwürdig, in die Gemeinde einzutreten oder ich möchte noch an mir arbeiten und wenn ich einen bestimmten Standard erreicht habe, dann werde ich mich taufen lassen. Es ist so genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Die Menschen haben einfach den Eindruck, in der Gemeinde, da muss ich erst gewachsen sein, einen bestimmten Standard erreicht haben, um dort Mitglied sein zu können. Ich erwähnte schon, dass ich seit 27 Jahren Mitglied der Gemeinde bin und ich damals, bevor ich in die Gemeinde eintrat, hatte ich schon an meiner Persönlichkeit, an meinem Verhalten, meinem Charakter gearbeitet und ich hatte den Eindruck, dass ich durchaus damals mit 16 gut genug war, um der Gemeinde, um dazu zu gehören. Weil mein Bild war das, ich muss gut sein, um die Gemeinde zu gehören. In meinem Leben habe ich sowieso nie viel gesündigt. Ich bin ja in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und nach meiner Bekehrung bis zu meiner Taufe, da sind einige Jahre vergangen, habe ich weitere Sünden abgelegt. Ich war auf einem guten Weg. So war mein Eindruck. Ich war etwas gehorsamer meinen Eltern gegenüber. Ich war sogar freundlicher zu meinen jüngeren Geschwistern. Und was gar nicht so einfach war, ich habe 10 jüngere Geschwister. Und ein oder andere, der Geschwister hat, weiß, wie schwer es mit denen ist. Weil ich war ja der Einzige, der gut war. Und die anderen, die waren nicht gut. Und die wollten immer was Böses. Ich war nicht vollkommen, so war mein Eindruck. Nein, davon war ich noch weit entfernt, aber ich war auf einem guten Weg dorthin. Damals mit 16. Ich habe mir ein unrealistisches und ein unbiblisches Bild von der Gemeinde gemacht. Ich bin auf eine Täuschung reingefallen. Ich dachte, Gemeinde ist eine Ansammlung oder eine Galerie, ein Museum, wie ich schon sagte, für Heilige. Sehr streng, sehr ernst, viele Regeln, wenig Spaß, aber eben sehr heilig. so wie man sich das so vorgestellt hat. Das entsprach zum Teil der Wirklichkeit, aber überhaupt nicht dem biblischen Bild der Gemeinde. Und meine ersten Erfahrungen, damals als ich mich mit 16 Jahren taufen lassen habe, das war eine große Enttäuschung von der Gemeinde. Und das muss ich sagen, und das wirft kein gutes Bild. Die Menschen in der Gemeinde waren zerstritten und da kann ich mich wirklich dran erinnern. Es war wenig von Liebe und Einheit zu spüren, es war kaum Vergebungsbereitschaft. Alteingesessene Christen haben viel gefordert, aber die Menschen haben wenig gehalten. So war mein Eindruck und leider habe ich mich erstaunlich schnell der Gemeinde angepasst und diskutierte munter mit, als junger Christ damals. Und zu unserer Schande muss ich bekennen, dass wir uns nicht im Namen Jesu versammelt haben. Und wir haben auch nicht den Auftrag Gottes gelebt an dieser Stelle. Glücklicherweise gab es bei uns einen Grundsatz in der Gemeinde, dass interne Angelegenheiten dann auch intern behandelt wurden und nicht nach außen dringen durften. Und ich glaube, das war auch gut so. Denn das wäre nicht gut gewesen, wenn diese Dinge auch nach außen dringen würden. Aber die Zeit in der Gemeinde hat mich verändert. Anfangs bin ich sehr selbstbewusst aufgetreten. Ich habe mich mit den anderen verglichen und hatte den Eindruck, ja, ich bin besser als der Bruder und als der und als die Schwester und das habe ich auch noch nicht gemacht, was der gemacht hat. Ich habe mich viel mehr auf mich und meine Leistungen geschaut. Heute bin ich von mir mehr enttäuscht als jemals zuvor. Ich weiß, dass das, was ich bin, ein Geschenk Gottes ist. Ich weiß, dass es nie einen Zeitpunkt in meinem Leben gegeben hat, an dem ich gut genug für die Gemeinde war. Weder damals und zu meiner Schande muss ich sagen, auch noch heute. Eines der wichtigsten Lektionen in meinem Leben war, Gott zeigte mir, wer er ist und er zeigte mir, wer ich bin und nicht, wer die anderen sind. Und je mehr ich mich zu Gott bewege, desto mehr erkenne ich meine Sündhaftigkeit. Immer wieder überkommt mich mein Versagen und der Teufel hält mir meine schmutzigen Gedanken und meine Taten vor. Ich bin enttäuscht von mir und oft auch wütend auf mich. Ich habe den Eindruck, dass ich nicht würdig bin, ein Teil der Gemeinde Gottes zu sein und erst recht nicht ein Ältester einer Gemeinde, wo ich mit dienen darf. Und diese Erfahrung macht mich demütig und hoffentlich auch barmherziger. Barmherziger mit den anderen, aber auch barmherziger mit mir selbst. Aber ich weiß, dass ich als Christ niemals an dieser Stelle stehen bleiben darf. Ich habe sicherlich in der Zeit eine Entwicklung gemacht, aber auch die Gemeinde hat sich entwickelt. Es war eine Gemeinde, in der ich mittlerweile nicht bin, jetzt in einer anderen Gemeinde und das Ganze auch schon seit über 20 Jahren. Aber die Gemeinde, Gott hat an der Gemeinde gearbeitet und das ist eine tolle Sache. Aufgrund dessen habe ich mich gefragt, wie wollen wir denn als Gemeinde sein? Weil es gibt so viele verschiedene Gemeinden und die einen, die sind so mutig und gehen nach vorne und die anderen sind zaghaft. Womit hängt das denn zusammen? Und ich habe eine Aussage gelesen von A.W. Tozer, der Folgendes gesagt hat: Eine Gemeinde bleibt immer auf dem Niveau, wie ihre Gottesvorstellung ist. Und ich sagte schon, eine der wichtigsten Lektionen, die ich lernen musste, ist, dass Gott sich mir offenbarte und zeigte mir, wer er ist. Ich bin noch weit davon entfernt zu sagen, ich weiß, wie Gott ist. Aber ich glaube, dass Gott mir bestimmte Dinge, Einblicke gewährt hat. Durch sein Wort, durch die Erfahrungen, die da sind. Und das ist, glaube ich, das Niveau der Gemeinde hängt wesentlich damit zusammen, was wir über Gott denken, wie unsere Vorstellung über Gott ist. Nun, jetzt könnte man noch eine Predigt dranhängen, wie ist Gott tatsächlich? Und ich werde drei Aspekte sagen und damit auch abschließen und zum Abschluss kommen. Über Gott nachzudenken lohnt sich. Lohnt sich auch vielleicht in einer Predigtreihe das mal zu machen. Und trotzdem möchte ich die Frage stellen, wie ist Gott, und drei Dinge nennen. Also das werden keine drei ausführlichen Punkte sein, sondern eine Hilfe für den Alltag. Und zwar, Gott liebt ohne Grund. Das finde ich faszinierend. In Römer Kapitel 5, Vers 8 lesen wir, Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Damals, vor meiner Bekehrung, mit 12, da wo ich von Gott noch nichts wissen wollte, selbst als ich im Mutterleib gebildet wurde und noch lange davor, hat Gott seine Liebe in Christus ausgegossen, auch zu mir. Damals, als Jesus am Kreuz hing, und ihr habt hier ein schönes Kreuz, da hat er an mich gedacht. Der hat meinen Namen, Waldemar Schneider, der dann leben wird, der hat das präsent gehabt. Der ist für mich gestorben. Seine Liebe war die gleiche Liebe, die er zu seinem Vater empfindet. Mit der gleichen Liebe liebt er mich. Gott liebt mich ohne Grund. Es liegt nicht daran, dass ich besondere Fähigkeiten durch meine Gene bekommen habe oder etwas Besonderes getan habe. Gott liebt mich grundlos. Er hat mich geschaffen. Ich bin sein Kind. Ich bin sein Geschöpf, noch bevor ich sein Kind wurde. In unserer Gesellschaft ist das nicht üblich. Durch die ganzen Talentshows, die ein oder andere von euch gesehen mag, haben mag, oder auch in der Schule und so. Wer kommt denn da in die nächste Runde? Da sind die Guten, da sind die Besseren. Es ist so, wenn man an früher denkt, wenn man so Mannschaften gewählt hat und so, sind zwei Mannschaften und dann wählt man so zuerst die Guten und am Ende die Schlechten. Ach komm, teilt euch irgendwo auf und dann passt das schon. So gehen wir mit Menschen um. So macht es Gott nicht. Ich bin bei ihm an der ersten Reihe. Ich gehöre dazu. Grundlos. Gottes Liebe ist konstant und immer gleichbleibend. Ich bin dennoch wertvoll. Und so sieht er mich. Andreas Ackermann, der hier wahrscheinlich bekannt sein wird, erzählte mal ein Beispiel, als er bei uns gepredigt hat, von einem Menschen, der durch die Stadt ging und einen Bettler sah. Und naja, was denkt man so, wenn man einen Bettler sieht? Es ist einfach kein schönes Bild. Und dieser ältere Mann ging dann irgendwann mal auf den Bettler zu und erkannte in dem Bettler seinen Sohn, den er schon seit Jahren nicht gesehen hat. Und merkt ihr, also bei mir wandelt sich sofort alles. Es ist, man denkt anders. Und ich glaube, wir als Bettler, Gott sieht in uns seinen Sohn, seine Tochter, die verloren gegangen ist, die aufgrund der Sünde nicht mehr nach Hause gefunden hat und jetzt auf der Gasse, in der Gosse gelandet ist. So ist Gott, so ist seine Liebe zu uns. Okay, ich wollte das ja nicht so lange ausführen. Gott rettet aus Gnade. In Epheser Kapitel 2, Vers 8 lesen wir, denn aus Gnade seid ihr selig geworden, glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Gott rettet aus Gnade. Es ist ein Geschenk. Kennt ihr den Unterschied zwischen Geschenk und Belohnung? Oft sagen wir zu unseren Kindern, wenn du das und das aufräumst, dann gebe ich dir ein Geschenk. Das ist kein Geschenk. Das ist eine Belohnung, die wir dort Kindern machen. Ein Geschenk ist ein Geschenk zum Geburtstag. Da bekommst du ein Fahrrad. Unabhängig davon, ob du vorher gehorsam warst und unabhängig davon, ob du aufgeräumt hast, welche Noten du geschrieben hast, das Fahrrad ist dir sicher. Das ist ein Geschenk, weil du mein Kind bist.
weil ich dich gezeugt habe, weil du in unserer Familie bist, du bist mein Sohn, du bist meine Tochter, deswegen gibt es das Geschenk. Wir machen das oft zu mit unseren Kindern, so Geschenke und dann so dieses Geschenk. Ein Geschenk kann man nicht verdienen. Und das ist der ganz große Unterschied. Wir verwechseln das in unserem Sprach und ich merke, wir machen das in der Familie auch, dass wir unsere Kinder da antrainieren und sagen, okay, du kriegst ein Geschenk, wenn du gut warst, wenn du was Besonderes geleistet hast. Und das ist nicht in diesem Text drin. Wir sind aus Gnade gerettet worden. Wir sind selig durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Eine andere Übersetzung sagt tatsächlich, es ist Gottes Geschenk. Nicht, weil wir besonders stark Buße getan haben oder alles gut gemacht haben, sondern Gott nimmt uns an, aus Gnaden, als Geschenk, nicht als Belohnung. Vielleicht auch als Anregung für das nächste Weihnachtsfest, dass der Knecht Ruprecht den Zugang hat im Haus und da nicht abfragen muss, warst du denn auch gehorsam, dann gibt es ein Geschenk. Nein, es ist einfach ein Geschenk, weil du mein Sohn bist und ich liebe dich. Und dann Punkt 3. Gott leitet in Geduld. Oh, das ist eine Eigenschaft, die mag ich bei Gott. Es ist, ich merke, dass ich ungeduldig bin und wie schwer mir das fällt. Und Geduld ist etwas Fantastisches. In 2. Petrus Kapitel 3 steht, was viele für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit uns. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Gott ist geduldig und Gott hat so eine Liebe zu uns Menschen. Und er möchte nicht draufhauen, wo wir manchmal draufhauen wollen, wenn uns der Kragen platzt und jetzt, nee, jetzt räume ich auf. Na, er möchte, dass es uns gut geht. Er möchte, dass ich in den Himmel komme. Er möchte, dass alle Menschen in den Himmel kommen, dass alle gerettet werden. Und das ist sein tiefster, sehnlichster Wunsch. Und es wird nicht zwischendurch ihm zu viel, dass er sagt, nee, komm, das ist mit dieser Person, ich kann nicht mehr. Geduld ist seine ureigenste Eigenschaft und Gott lässt auf sich warten mit seiner Wiederkunft, weil er möchte, dass Menschen gerettet werden. Und das ist dann auch unsere Aufgabe, auch an diese Menschen zu denken. Und meine abschließende Aussage, und da möchte ich einen Punkt machen an euch, mach's wie Gott, werde Mensch. Im Sinne von nicht irgendwie von oben herab gucken, sondern steig vom Ross runter und werde einer von den Menschen. Liebe, bedingungslos, weil du geliebt wurdest, weil du geliebt wirst, diene, weil dir vergeben wurde und hab Geduld mit dir und mit den anderen, ganz wichtig, weil Gott geduldig mit dir ist. Und das ist ein Bild von Gemeinde, das mir gefällt. Auch heute sind wir dort in Schleswig-Holstein-Stuckenbrock weit entfernt von einer solchen Gemeinde. Ich merke, dass es gibt so viele Stellen, wo dran gearbeitet werden muss und man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Aber Gott verändert. Und wenn wir als Ortsgemeinde zu einer Gemeinde werden, wo Menschen willkommen sind, wo so ein Frank willkommen ist, dann ist das, glaube ich, eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes. Übrigens, der Frank, der hat uns als Gemeinde völlig überfordert. Wir haben einige Krisensitzungen gehabt, Gemeindeversammlungen und in kleinen Gruppen und haben debattiert und diskutiert und die unterschiedlichsten standen da, also von Menschen, die sagen, Gott hat ihn geschickt, wir sollen ihn auf jeden Fall aufnehmen, bis hin zu sagen, wir müssen ein Hausverbot erteilen. Und zumal haben wir auch Kindergarten bei uns im Haus und die Eltern haben sich Sorgen gemacht. Was macht er da, wenn unsere Kinder da sind? Es war keine einfache Situation. Und seit einigen Monaten kommt er nicht mehr und ich habe den Eindruck, dass Gott uns eine Pause gönnt bei all dieser Diskussion, die wir miteinander geführt haben und Gott hat an vielen Stellen gearbeitet und einen und den anderen verändert und an meiner Einstellung gearbeitet sodass wir ihn zu bestimmten Zeiten Hausverbot erteilt haben, haben gesagt, da bitte nicht, wenn die Kinder im Haus sind, wenn die Kinder alleine sind. Und wir haben viele Vorsichtsmaßnahmen ergriffen, fühlten uns aber überfordert, weil der psychisch kranke Mann, man hat uns gesagt, sein Arzt, mit dem wir auch gesprochen haben, er müsste dringend in ärztliche Behandlung und medikamentös eingestellt werden. Und da fühlten wir uns völlig überfordert. Und das ist so die Sache. Er hat sich nicht bekehrt. Also ich kann jetzt kein Happy End erzählen. Und kommt seit einigen Monaten nicht mehr. Ich höre hier und da noch von ihm. Auch allein deswegen, weil er unsere private Adresse als sein Briefzustelladresse gemeldet hat, sodass wir immer wieder Brief bekommen von der Polizei, von der Staatsanwaltschaft, von der Bahn, von irgendwelchen Zeitungsverlagen, sodass er immer wieder präsent ist, dieser Mann, und nach wie vor ein Gebetsanliegen. Und wir sind auf einem Weg, dass Gott uns formt zu einer Gemeinde, die in der Lage sind, Menschen, unvollkommene Menschen aufzunehmen, damit sie in der Gemeinschaft der Gläubigen und in seinem Licht Sünden erkennen und dass Gott daran arbeiten kann. Amen.
Ja, vielen Dank, Waldemar, für diese Botschaft.